Dies ist der Podcast Düsseldorfer Wirtschaft, gemacht von der Unternehmerschaft Düsseldorf und Umgebung. Wir sind das größte Arbeitgebernetzwerk in der Region und Sprachrohr der Betriebe in Stadt und Region. Und wir sind Arbeitgeberverbände mit Startup Spirit seit über 100 Jahren. Bei uns erhält man Antworten auf Fragen, die man ansonsten niemandem stellen kann. Hier bekommt man Unterstützung, die außerhalb nicht zu haben ist. Wir beraten und begleiten die Unternehmen, schaffen eine Austauschplattform und sind eine Bühne für mehr Öffentlichkeit für unsere Mitglieder. Erleben Sie praxisnah unser Rundum-Sorglos-Paket für Entscheider, Personalleiter, Ausbildungsleiter und Ausbilder, Kommunikationsverantwortliche, Vertriebler, Digitalverantwortliche und Businessstrategen. Mehr dazu unter www.unternehmerschaft.de. Hier ist die Düsseldorfer Wirtschaft, der Wirtschaftspodcast aus Ihrer Region. Jede Woche gibt es eine geballte Ladung an Nachrichten, Terminen, Experten-Talks und Tipps, die Sie nicht verpassen sollten. Wir sind Ihr Moderatorenteam, Lisa-Marie Fitzner und Christoph Sochert.
Also zunächst ist einfach ganz, ganz, ganz wichtig, dass ich im Sinne der klassischen Marketinglehre mal so verschiedene Steps für mich durchgehe. Also angefangen mit der Positionierung. Ja, was biete ich denn überhaupt als Leistung, als Produkte, als Services begleitend? Wie sind die ausgestaltet und wie differenziere ich mich vor allem vom Wettbewerb, also von denen, die mich im Markt begleiten und vielleicht eine ähnliche Leistung anbieten? Das ist der erste Schritt, um da wirklich mal eine große Klarheit zu finden, worauf kann ich setzen, was der Wettbewerb vielleicht in dem Umfeld oder in dem Umfang auch nicht bietet.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen aus Düsseldorf. Hier spricht die Düsseldorfer Wirtschaft und Christoph Sochert gemeinsam mit Lisa-Marie Fitzner. Wir möchten mit Ihnen in diesem Freitag starten und bringen dazu auch einige Themen mit. Lisa-Marie, ich bin, vielleicht hört man das ja, wir sind ja wieder unterwegs. Ich bin im Übrigen in deiner Lieblingsstadt in Gelsenkirchen, bei uns im Park, im Industrieclub. Ja. Und hört man vielleicht auch, also ich bin draußen in der frischen Natur hier bei uns im Verbandsgebäude. Und wo bist du denn?
Ich bin tatsächlich in Düsseldorf in der Jugendherberge, also auch mal wieder raus aus dem Homeoffice und an unsere alten Orte zurück quasi, wo mal die analogen Veranstaltungen haben. Und ich weiß nicht, ob man es hört. Christoph, wenn Vogelgezwitscher draußen losgeht, dann fängt es auch zu blühen an und ich kämpfe mit meiner Allergie. Ich hoffe, ich klinge nicht ganz so kränkelig.
Okay, nein, das noch klingt gut, auf jeden Fall. Okay. Ja, wir blicken heute auf eine volle Woche zurück. Am vergangenen Mittwoch hatten wir gemeinsam mit Ilka Hüskes die Pressekonferenz zur Girls and Boys der Akademie in Gelsenkirchen. Und das ist ja unser Schwesterprogramm zu der Akademie auch in Düsseldorf. Mhm. Und Ideengeber, Impulsgeberin, Schirmherrin ist Ina Scharrenbach, Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung hier im Land NRW. Und wir haben einen wunderschönen, oder du, Lisa, hast einen wunderschönen O-Ton von ihr eingefangen. Mhm. Den wollen wir uns jetzt mal anhören.
Ja, liebe Frau Ministerin Scharrenbach, Sie waren hier gerade zur Pressekonferenz der Girls and Boys Academy mit dabei und Sie haben einen ganz wichtigen Satz gesagt und zwar Hauptschulen, die finden Sie quasi super, um das mal abzukürzen. Können Sie uns noch mal ganz kurz sagen, was Sie so besonders finden an Hauptschulen?
An Hauptschulen finde ich ganz besonders, dass wirklich jedes einzelne Kind, jeder Jugendliche im Blick der Lehrerinnen und Lehrer ist und hier ganz eng mit den Kindern zusammengearbeitet wird, um Zukunft und Perspektive zu schaffen. Und das ist das Besondere an Hauptschulen.
Vielen Dank. Und dann nochmal auf das Projekt selbst bezogen. Da haben wir heute ganz viel drüber auch erfahren. Da gehen wir auch in den nächsten Tönen nochmal ein bisschen darauf ein. Jetzt aber die Frage an Sie. Was ist der größte Mehrwert des Projekts für Sie aus Ihrer Sicht?
Die Girls and Boys Academy bietet Freiraum. So, und sie setzt eben früher an als die reguläre Berufsorientierung, die ja sehr schematisch stattfindet. So, und dadurch können sie dann wiederum auf die einzelnen Kinder und Jugendlichen viel besser eingehen und ihnen eigentlich das Rüstzeug fürs Leben mitgeben. Und da kommt es in der Hauptschule besonders nochmal drauf an. Und das haben wir hier heute erfahren.
Vielen lieben Dank, dass Sie heute da waren.
Ja, das war Ministerin, du musst das ja sagen, genau.
Genau, ich wollte dir gerade ins Wort fallen, weil ich wollte sagen, und du hast einen sehr ausführlichen und schönen Bericht dazu geschrieben und den gibt es auf unserer Homepage unter www.unternehmerschaft.de oder aber auch auf unserer Stiftungsseite www.proausbildung.de. Einschließlich gibt es dazu dann auch noch ein paar schöne Impressionen. War wirklich eine ganz tolle, sonnige Pressekonferenz und was aktuell jetzt noch so in der Wirtschaft passiert, das hören wir jetzt von dir.
Und jetzt gibt es die Nachrichten aus den Unternehmen und der Region.
Die Tarifpartner in der chemischen Industrie, BAVC und IGBCE, befinden sich ja zurzeit in Verhandlungen und sie peilen wegen des Krieges und auch der hohen Inflation eine sogenannte Brückenlösung an, also eine Art Teilabschluss. Das ist und bleibt aber ein schwieriger Weg. Es hat überhaupt noch nie Tarifverhandlungen gegeben in einer der größeren Branchen, während mitten in Europa Krieg herrscht. Das ist komplett neu. Und zunächst konnte man auch nur Teilfragen klären oder sich aufeinander zubewegen in diesen Teilfragen. Aber in der finanziellen Ausgestaltung gab es bislang keine Übereinstimmung. Mehr zum Stand der Tarifverhandlungen auf unserer Infoplattform unternehmerschaft.de. Ab sofort gibt es in Düsseldorf virtuelle Betriebserkundungen für Eltern und ihre Kinder. Die Premiere gab es jetzt in Düsseldorf mit den Ausbildungsbotschaftern der Provinzialversicherung. Der Chat mit 30 interessierten Teilnehmerinnen lief bestens. Auf dem Programm standen auch Tipps vom Berufsberater und Experteninfos zum Berufsfallpass. Die Auszubildenden des Unternehmens stellten die Ausbildungsberufe vor und gaben Tipps zur richtigen Bewerbung. Es sind in diesem Jahr noch 4 weitere Abende geplant. Unternehmen, die sich dafür interessieren, mitzumachen aus unserer Stadt, die können sich melden bei service@unternehmerschaft.de. Man mag es kaum glauben, E-Sportlerinnen und Sportler können sich auch verletzen. Teilweise müssen sie sogar verletzungsbedingt ihre Gamer-Karriere beenden. Dies sollte man beobachten und nicht unterschätzen, sagt eine neue Studie der AOK Rheinland-Hamburg mit Sitz in unserer Stadt. Sie entstand gemeinsam mit der Deutschen Sporthochschule in Köln und Uniprofessor Ingo Kruböse hatte rund 1150 Gamerinnen und Gamer befragt. Alle Ergebnisse dazu auf unserer Infoplattform unternehmerschaft.de und da gibt es auch alle Nachrichten zum Nachlesen rund um die Uhr. Damit Sie nichts verpassen, jetzt das, was wichtig wird in der kommenden Woche in der Düsseldorfer Wirtschaft.
Ja, das Jahr nimmt Fahrt auf und hier kommen meine Termintipps für die 13. Kalenderwoche schon. Am Montag beschäftigt sich die Kompetenzstelle Frau und Beruf in unserer Stadt mit dem Thema Pflegegeld. Was zahlt die Versicherung? Und ein Fachberater der AOK steht zu dem Thema Rede und Antwort und gibt einen Überblick über alle Leistungen der Pflegeversicherung für pflegende Beschäftigte. Und ergänzt wird der Vortrag noch durch die besonderen Bestimmungen, die halt auch weiterhin aufgrund der Corona-Pandemie gelten. Unsere Zeiten sind unsicher geworden. Das wissen wir spätestens seit Corona, aber auch in diesen Kriegszeiten sind unsere Unsicherheit, Sorgen, Ängste ja einfach nicht ganz weg zu diskutieren. Aber gerade in solchen unsicheren Zeiten muss eine Führungskraft klar, offen und direkt kommunizieren, finden wir. Und das sagt vor allem auch Kommunikationsprofi Kai Diekmann. Und mit ihm sprechen wir in einem Online-Meeting am Mittwoch um 9 Uhr. Dabei geht es unter anderem um klassische Fehlerquellen, um wirksame Kommunikationstipps und um Denkwerkzeuge, um wirklich kluge Entscheidungen dann zu treffen. Ja, und jetzt kein April-Scherz, denn es ist wirklich so. Am 1. April beginnen die Düsseldorfer Tage der beruflichen Orientierung und sie finden bereits zum 9. Mal statt. Die Schülerinnen und Schüler sind ab Freitag auf Erkundungstour durch unsere Betriebe, lernen also Ausbildungsberufe, Berufsfelder, Unternehmen und natürlich auch die Menschen dahinter kennen, die diese Berufe erlernen oder halt eben auch schon ausüben. Das Ganze kann analog vor Ort bzw. digital absolviert werden in den kommenden Tagen und mittlerweile oder beziehungsweise in der Zwischenzeit haben sich 3600 Termine dort auch eingefunden und werden für Schülerinnen und Schüler angeboten. Und unsere Schnuppertage, so kann man sagen, sind mittlerweile echt eine feste Einrichtung in Düsseldorf und wer sie noch nicht kennt oder mehr darüber wissen möchte, auch zu diesem Jahr, ist hier genau richtig: www.berufsorientierungstage.de. Ja, und das waren so die Termine für die nächste KW-Überblick und mehr dazu gibt es auch bei uns im Netz unter www.unternehmerschaft.de.
Ja, vielen Dank, Lisa, für deine Termintipps. Wir machen jetzt direkt weiter mit unserem Experten-Talk, mit unserer Themenwelt. Wir sind schon bei Teil 4 und die hat ja auch den schönen Namen Mut zu machen mit Star Spirit zum Erfolg.
Genau. Und ich habe mich mit Peter Diekmann unterhalten. Er ist, die einen oder anderen werden ihn vielleicht kennen, Kommunikationsexperte. Und ich wollte unter anderem von ihm wissen, wie man quasi sein Unternehmen, seine Idee und seinen Spirit nach außen hin präsentiert, um auch wirklich auf sich aufmerksam zu machen und um quasi so Erfolgsgeschichte zu schreiben. Das fand ich eine ganz gute Ergänzung zum Thema Finanzen und dem Praxisbeispiel, was wir zuvor ja auch schon so gehört haben. Ja, und was dabei noch rumgekommen ist, das hören wir jetzt.
Seit zwei Folgen dreht es sich jetzt hier alles schon um das Thema Startup Spirit oder auch um, so haben Sie es ja schon kennengelernt, Mut zum Machen. Wir sprechen hier über Gründergeschichten und Erfolge, aber auch um Niederlagen, so darf man es ja auch mal sagen. Und dazu laden wir uns immer verschiedene ExpertInnen ein, um hinter die vielen Bereiche der Gründung dann auch zu schauen. Und heute geht es um das Thema Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikation und vor allem auch die öffentlich wirksame Platzierung der Start-up-Idee nach außen. Also wir sprechen darüber quasi, wie man am besten auf sich aufmerksam machen kann, damit auch hinterher eine Erfolgsgeschichte daraus entsteht. Und dazu haben wir uns den Experten im Bereich Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikation und Peter Diekmann eingeladen. Herzlich willkommen hier bei uns im Podcast.
Hallo Frau Fitzner, vielen Dank, dass ich bei diesem Podcast dabei sein darf.
Sehr gerne. Uns freut es, dass Sie zugesagt haben. Wir arbeiten ja auch hin und wieder mal zusammen mit Ihnen und viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer kennen Sie bestimmt schon. Aber für die, die Sie jetzt zum ersten Mal kennenlernen und hören in dem Fall, bitte stellen Sie sich doch einmal so ganz kurz und knackig vor, damit dann auch jeder weiß, wer Sie wirklich sind.
Ja, vor geraumer Vorzeit, also ich bin knapp über 50, habe ich mal Betriebswirtschaftslehre studiert, habe schon im Studium Kontakt zur klassischen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit gehabt, bin dann direkt nach dem Studium in Agenturen eingestiegen, habe dort gearbeitet und habe mich vor 23 Jahren sind es jetzt schon selbstständig gemacht und bin seither als Kommunikationsberater tätig. Für Unternehmen ist das mal von Größenordnung Konzern bis hin zu ganz kleinen Unternehmen, die vielleicht nur ein, zwei Mitarbeiter haben. Und im Laufe der Jahre und über die Bandbreite von Kunden und Projekten gibt es dann natürlich schon so einen gewissen Erfahrungsschatz. Besonders freuen tue ich mich, dass ich heute dabei sein darf, weil ich tatsächlich seit dem letzten Jahr auch mit einem Startup zusammenarbeite, mal wieder, welche. Und zwar ist es ein Unternehmen, was sich gerade auch im letzten Jahr an den Markt gegangen ist. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass ich hier so ein bisschen etwas dazu erzählen darf, zu der Kommunikation für Startups.
Ja, prima, wie passend. Das freut uns natürlich sehr, dass wir da jetzt einen ganz frischen Nerv getroffen haben und Sie dann hier auch direkt aus erster Hand berichten können. Ja, und in dem Sinne würde ich sagen, steigen wir doch einfach mal ein mit Ihnen hier in unser Expertengespräch und kommen zur ersten Frage.
ich rede so ein bisschen natürlich auch immer aus der Sicht einer Gründerin, um da so ja die ehrlichsten Tipps und Tricks von Ihnen zu bekommen, die wir uns hier für den Podcast natürlich auch wünschen. Ja. Und da mal so die Frage, wenn ich jetzt als Gründerin nach außen kommunizieren möchte und natürlich auch muss, um bekannt zu werden, wie mache ich auf meine Idee, auf mein Produkt und natürlich auch mich aufmerksam?
Also zunächst ist einfach ganz, ganz, ganz wichtig, dass ich im Sinne der klassischen Marketinglehre mal so verschiedene Steps für mich durchgehe. Also angefangen mit der Positionierung. Ja, was biete ich denn überhaupt als Leistung, als Produkte, als Services begleitend? Wie sind die ausgestaltet und wie differenziere ich mich vor allem vom Wettbewerb, also von denen, die mich im Markt begleiten und vielleicht eine ähnliche Leistung anbieten? Das ist der erste Schritt, um da wirklich mal eine große Klarheit zu finden, worauf kann ich setzen, was der Wettbewerb vielleicht in dem Umfeld oder in dem Umfang auch nicht bietet. Der nächste Schritt, der sich dann daraus ergibt oder aufbaut, ist einfach der Gedanke und das Anschauen meiner Zielgruppen. Selbstverständlich hat jeder Gründer, jede Gründerin schon so ein bisschen so ein Bauchgefühl, hey, wer ist denn das, wen will ich denn ansprechen? Aber da tatsächlich nochmal in die Tiefe zu gehen und zu schauen, Mensch, wer ist denn das im Detail und was für Bedürfnisse haben die? Also ich möchte Ihnen ein Beispiel geben aus meinem Kundenkreis. Und zwar gibt es da ein Unternehmen, das bietet Schließfächer an, ja, Wertschließfächer. Also Sie kennen das wahrscheinlich von der Bank, ja, die haben so einen Tresorraum und da kann man ein Schließfach mieten und sowas hat der privatwirtschaftlich. So, und da denkt man natürlich erstmal im ersten Schritt vielleicht daran, Mensch, da sind vielleicht Menschen, die jetzt in diesen schwierigen Zeiten in Gold investieren, sich Gold kaufen, um so eine sichere Anlage zu haben und das tun die dann in so einem Wertschließfach. Tatsächlich, wenn man sich die Zielgruppen aber mal genau anguckt, sind deren Bedürfnisse zum großen Teil ganz, ganz anders. Also da gibt es zum Beispiel Menschen, die sagen, ich habe hier vom Urgroßvater eine Uhr. Die hat vielleicht keinen großen materiellen Wert, aber die hat für mich einen unheimlichen emotionalen Wert. Mhm. Die darf auf keinen Fall verloren gehen. Ja, die muss ich schützen. Die kommt eben in so ein Wertschließfach. Also das heißt, da habe ich auf einmal eine ganz, ganz andere Bedürfnisdifferenzierung. Und am Ende des Tages ist genau diese Differenzierung, was haben meine Zielgruppen denn für Bedürfnisse, wo kann ich mit meinen Kommunikationsmaßnahmen genau an denen andocken? Das ist genau der Schlüssel zum Erfolg am Ende des Tages. Und so einfach ist eigentlich mit dieser, ich sage mal, klassischen Marketinglehre, Positionierung, Zielgruppen, Bedürfnisse klingt, aber darin steckt einfach eine unheimliche Kraft, wenn ich das wirklich gewissenhaft für mich aufarbeite.
Total spannend. Vor allem auch, es klingt total simpel, ja, sich auch erstmal zu positionieren und klar das nach außen zu kommunizieren. Aber ich glaube, manchmal ist es schwierig, wie man so schön sagt, auf allen Kanälen ja dann auch erreichbar zu sein und das genau richtig darzustellen. Und jetzt frage ich mich auch in dem Zusammenhang, A, muss das sein, dass ich überall erreichbar bin? Und B, wie finde ich denn die richtigen Kanäle für mein Produkt, um bekannt zu werden? Also wie platziere ich mich richtig?
Ja, also zunächst mal zu Ihrer ersten Frage, muss das sein, dass ich auf allen Kanälen erreichbar bin? Ein klares Nein. Ja, schon alleine, wenn ich an ein Startup denke und vielleicht begrenzte Manpower, das werde ich vielleicht gar nicht leisten können. Das heißt, auch da knüpfe ich dann eben an das an, was wir vorhin uns angeschaut haben, Positionierung, Zielgruppe. Wenn ich meine Zielgruppe ganz genau definiert habe und umrissen habe und weiß, okay, das ist die einzelne oder es gibt verschiedene Gruppen, die ich ansprechen möchte, die unterschiedliche Bedürfnisse haben, die aber zu meinen Produkten, Leistungen passen, dann habe ich im Prinzip mit dieser Gruppe auch automatisch den Kanal. Denn ich schaue mir an, was konsumieren die denn? Auf welchen Kanälen bewegen die sich? Wo finde ich die hauptsächlich? Wo habe ich die größte Trefferchance? Und daraus ergibt sich dann schon eben auch der richtige Kanal für meine Kommunikation. Sei es, ich sage es mal, dass ich sage, okay, ich muss ins Handelsblatt. Oder sei es, dass ich sage, okay, ich muss auf Instagram was machen. Ja, das sind ja ganz unterschiedliche Menschen, die ich anspreche.
Ja.
Was aber da extrem wichtig ist und häufig einfach ja, ein bisschen vernachlässigt wird, will ich mal sagen, die Menschen oder die potenziellen Kunden über einen Kanal X anzusprechen und Aufmerksamkeit zu erregen für mein Produkt, für meine Leistung, das ist ja erst der erste Schritt. Das Wichtige ist dann, was folgt. Also die Aufmerksamkeit hat ja noch nicht zu einem Auftrag geführt oder zu dem Kauf des Produktes. Das heißt, ich brauche von diesem Punkt, ja, im Sinne einer, man nennt das Customer Journey, bis hin zum Vertragsabschluss eigentlich eine schlüssige Verknüpfung und Weiterleitung der Interessenten. Um nur mal ein Beispiel zu nennen, wenn ich irgendwie über einen Social-Media-Kanal vielleicht jemanden anspreche und der hat, ist aufmerksam geworden, muss ich irgendwie ja mit dem Bedürfnis, was ich da getriggert habe, zum Beispiel auf meine Website leiten, habe vielleicht eine Landingpage, die genau nochmal dieses Bedürfnis, diesen Bedarf abdeckt und anspricht. Habe vielleicht dann auf dieser Landingpage einen Ansprechpartner, wo ich sage, hey, das ist für diese Zielgruppe, das ist der Experte in meinem Haus, wenn es jetzt ein kleines Startup ist, ist vielleicht der Unternehmer selber, die Telefondurchwahl, die E-Mail-Adresse, dass da direkt der Kontakt hergestellt werden kann. Also sich wirklich vom Ansprechen bis hin zum Kauf wirklich eine Verknüpfung habe und den Interessenten an die Hand nehme, praktisch gedanklich und wirklich bis dahin führe. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
Ja, absolut. Da gehe ich voll mit Ihnen. Und gedanklich war ich auch gerade so dabei, beispielsweise jetzt auf Instagram, da gehöre ich auch zu denjenigen, die sich ab und zu mal inspirieren lassen oder influenzen lassen, wie man so schön sagt. Und bin es auch gerade tatsächlich durchgegangen, wie das bei einem letzten Produkt auch sehr gut funktioniert hat, muss ich sagen. Also das hat schon Spaß gemacht, sich von Kanal zu schwingen bis hin zur Lieferung nach Hause. Ja, wenn man das geschafft hat, dann ist es wirklich, ich glaube, dann ist man gut platziert. Aber ja, der Weg dahin, der, bin ich ehrlich, glaube ich, gestaltet sich auch hier und da natürlich schwierig. Denn der Gedanke kommt mir, ich lese gerne Geschichten von Gründerinnen. Mich inspiriert das. Ich finde es sehr spannend, zu erfahren, wie Ideen entstanden und gewachsen sind. Ich mache auch hier im Rahmen der Unternehmerschaft den Innovationspreis und auch da finde ich es jedes Jahr aufs Neue total spannend, was wirklich alles so in der Wirtschaft oder in der Gründungslandschaft passiert. Was ich aber immer nämlich mitnehme, ist, dass man quasi ja am Anfang auch alleine dasteht. Und wenn ich dann jetzt auch an mich denke, wie ich mich influencen lasse, und da steht wirklich, und wie Sie es auch gesagt haben, man muss ja erstmal so ein bisschen dafür auch ja das Interesse wecken, nicht nur intern, sondern auch extern, dann stelle ich mir die Frage, am Anfang als Geschäftsführung, habe ich ja noch mehrere Aufgaben, oder? Also ich bin ja Sekretärin, ich bin Klar. Vertrieblerin, Controllerin, Kommunikationsbeauftragte und. Und
im besten 30 Falle, Stunden.
Ja, genau. Also selbst und ständig plus wahrscheinlich. Und im besten Falle suche ich mir auch noch Personal. Also ich bin noch tätig in der Personalgewinnung. Und da frage ich mich einfach, wenn ich schon so produktiv auf allen Kanälen, zwar nicht auf allen, haben wir ja gerade gelernt, sein muss, aber auf meinen Kanälen bin. Wie schaffe ich es dann auch noch, zukünftige Mitarbeitende für mein Startup zu gewinnen, die mich einfach unterstützen? Weil auf Dauer funktioniert es ja auch nicht, dass man das die ganze Zeit alleine schafft. Und vor allem zu einem Startup, glaube ich, gehören ja auch schwierige Zeiten. Und wie halte ich dann auch noch meinen Mitarbeitenden, meine zukünftigen, dann auch noch bei mir? Und ich könnte mir vorstellen, dass es hier und da auch Hemmung gibt, für ein Startup zu arbeiten. Vielleicht können Sie da auch so ein bisschen was aus Ihrer Erfahrung erzählen. Und weil es ja auch in den Anfängen vielleicht hier und da so ein bisschen schwierig erscheint, ne? Obwohl man weiß, jeder hat klein angefangen.
Ja, also ich durfte auch zu Zeiten der Dotcom-Entwicklung so um die 2000er sehr viele Startups begleiten. Und was mich da eigentlich begeistert hat, genau in Bezug auf Ihre Frage, waren zwei Chancen, die für Unternehmensstarter eigentlich dem innenliegen in Bezug auf die Mitarbeitendengewinnung. Und zwar zum einen, dass wenn man jetzt mal vergleicht mit klassischen etablierten größeren Unternehmen, dass es für die neuen Mitarbeitenden viel mehr Freiraum gibt, mitzugestalten. Ja, da startet etwas und da ist vieles noch im Fluss, was natürlich auch ein Haufen Arbeit ist, aber auf der anderen Seite eben die Chance bietet, hey, ich kann hier mitgestalten, kann meine Ideen einbringen, mitverwirklichen. Das ist ein unheimliches Fund in der Ansprache von neuen Mitarbeitern. Und es bietet natürlich dann auch die Chance, mit dem Unternehmen gemeinsam zu wachsen. Ja, also wenn man jetzt vielleicht so zu zweit startet, zu dritt, zu viert, ja, man ist so ganz früh dabei und irgendwann hat so ein Unternehmen vielleicht mal 20, 30, 40, 50, 100 Mitarbeitende, ja, dann hat man ja eine unheimliche Entwicklung für sich selbst auch gemacht. Und das ist wirklich ein Fund, mit dem man eigentlich als Gründer auch wuchern kann im Vergleich zu, etablierten Unternehmen. Mhm. Das Stichwort, was Sie nannten, dann die Mitarbeitenden zu halten, wenn ich so mal da habe, ist ein Kernthema, ganz klassisch Verantwortung übertragen, ne, und eben auch diesen Freiraum zu ermöglichen, den wir gerade angesprochen haben. Und was ich erlebe, das gilt aber für alle Unternehmen, schlichtweg diese Frage, gerade bei den jüngeren Menschen, die suchen alle nach Sinn, ja, einer Sinnhaftigkeit in dem, was sie tun. Und da ist die Frage, kann ich so einen Sinn in meinem Unternehmenszweck finden und herausarbeiten? Ein Beispiel. Nehmen wir mal an, Sie würden Sitzschienen für Autositze herstellen, ja, so ein Stahlprodukt. Was ist das? Da bastelt man den Sitz drauf, dann kann der Sitz vor- und zurückgeschoben werden im Auto, nur gut. Aber faktisch ist das ein sicherheitsrelevantes Bauteil. Das heißt, sollte es zu einem Crash kommen, dann nimmt diese Sitzschiene enorme Kräfte auf und sorgt für Gesundheitsschutz und vielleicht auch vermeidet eben ganz, ganz Schlimmes, ja, einfach weil die stabil gebaut sind. So, und auf einmal habe ich ein Produkt oder einen Sinn im Sinne von, wir schützen Menschen, ja. Und das ist das mal in dem Produktverkauf selber ein Nebenthema, aber für die interne Kommunikation an die Mitarbeitenden, so einen Sinn herauszuarbeiten, das gibt eine enorme Kraft.
Ja, absolut. Da gebe ich Ihnen total recht. Und ich glaube, das ist auch das, was diese ganzen Teams hinter Startups dann auch ausmacht, dass man das wirklich spürt. Und da komme ich auch wieder zu diesem Startup-Spirit, der dann untereinander und nach außen hin aber auch dann wirklich kommuniziert wird. Ja, sehr schönes Beispiel, ganz simpel eigentlich, aber doch leicht zu verstehen. Wie man, also, ne, wissen Sie, was ich meine? Das ist sehr, sehr, sehr authentisch und ich glaube, da kann sich jeder also auch ein bisschen reinversetzen. Und haben Sie recht, Herr Diekmann? Doch. Kommen wir zurück zum Hauptthema. Wir sprechen ja heute fast so alle bekannten Wenn und Abers mal durch. Ich habe ja auch gerade schon gesagt, manchmal hat man vielleicht auch ein paar Hemmungen, bei Startups anzufangen, weil man nicht weiß, wie es ausgeht, ob der Erfolg da ist oder nicht. Und daraus ist auch so ein bisschen mein Gedanke entstanden, was mache ich als Gründerin, wenn die Kommunikation halt nach außen jetzt nicht so erfolgreich verläuft, wie ich es mir gedacht oder vorgenommen habe. Also eigentlich kommen wir jetzt mal zu dem Worst Case des Ganzen.
Ja, also zwei Aspekte dazu. Zunächst mal, auch wir als Kommunikationsprofis haben ja keinen Zauberstab. Ja? Also das heißt, gerade bei Unternehmensgründung, wenn jemand komplett neu in einen Markt eintritt und sagt, ich brauche erstmal Bekanntheit und so weiter und so fort, dann habe ich eine Anlaufphase. Also das heißt, die Frage, wie Sie es gerade formuliert haben, Mensch, Kommunikation ist nicht so erfolgreich, wie ich es mir gewünscht oder vorgenommen habe. Ja, die muss man sehr ja auch vorsichtig betrachten unter diesem Stichwort Anlaufphase. Unabhängig davon ist aber immer gut, und das ist auch ganz, ganz am Anfang schon gut, wenn ich meine Kommunikation selbstkritisch hinterfrage. Also wirklich nochmal überlege, ist das jetzt eine Idee, die ich selber ganz toll finde? Oder ist die Idee tatsächlich tragfähig im Markt, dass potenzielle Zielgruppen die toll finden? Und das kriege ich manchmal eben auch schlichtweg nicht hin, weil ich einen begrenzten oder einen bestimmten Erfahrungshorizont habe, in dem ich mich bewege. Und wenn meine Idee in diesen Erfahrungshorizont passt, dann werde ich es möglicherweise nicht schaffen, da kritisch nochmal das zu hinterfragen. Deswegen ist es eigentlich immer gut, ich habe nochmal irgendwie so einen Sparringspartner dabei, der von extern kommt, der vielleicht auf was drauf guckt und mir da den einen oder anderen Tipp gibt. Also wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer da im Umfeld jemanden haben, der einfach aus dem Bereich Marketing kommt, der einfach ein bisschen mal Sparringspartner spielen kann, dann ist das sicherlich sinnvoll, gerade auch bevor ich Geld in die Hand nehme und mit der Kommunikation rausgehe. Vielleicht an der Stelle ein Angebot an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt genau in so einer Start-up-Phase sind. Also wenn Sie Interesse haben, ich nehme gerne mal eine Stunde Zeit, gucke auf Dinge drauf, die Sie haben und gebe vielleicht den einen oder anderen Tipp. Wenn da jemand Interesse dran hat, dann möge er gerne Frau Fitzner kontaktieren, die dann den Kontakt zu mir herstellen.
Ja, sehr gute Idee. Dankeschön.
Sehr gerne.
Ich kann auch sagen, aus Erfahrung sprechen, dass wir auch in anderen Zusammenarbeiten zum Beispiel auch immer wieder Nachfragen hatten, die wir Ihnen dann nochmal zusenden konnten. Und das hat, glaube ich, auch immer ganz wunderbar geklappt, dass Sie da Rede und Antwort standen. Genau, also das machen wir sehr gerne an alle, die jetzt zuhören, eine Startup-Idee haben oder mittendrin stecken oder wie auch immer. Gerne bei uns melden. Wir leiten alles entsprechend weiter. Aber die Kontaktdaten von Herrn Diekmann findet man nicht nur in den Shownotes, sondern auch hinterher nochmal auf unternehmerschaft.de. Und jetzt komme ich nochmal auf die Frage zuvor so ein bisschen zurück. Vielleicht dazu eine Anschlussfrage, denn wir bleiben auch hier bei der Kommunikation nach außen. Wie gehe ich mit negativen Kommentaren und Bewertungen um, Herr Diekmann, wenn zum Beispiel Kunden und Käufer etc. jetzt mein Produkt nicht gefällt? Sollte ich dann sofort aufgeben?
Ich glaube, wir streichen ganz einfach Ihren letzten Kommentar. Niemals aufgeben.
Ja.
Also vielleicht gehen wir gerade dieses Stichwort negative Kommentare bewerten. Mhm. Ja? Also wenn das bei meinen Kunden vorkommt oder wenn ich mit einem Kunden starte, das ist vielleicht das erste Mal der Fall, dann sehe ich mir, super, wir haben einen negativen Kommentar, yeah. Und dann werde ich verblüfft angeguckt in der Regel. Aber tatsächlich, ganz, ganz wichtig ist, alle Negativkommentare, Bewertung als Chance verstehen. Ich möchte das mal ein bisschen verdeutlichen, indem ich einfach mal so zwei grobe Gruppen aufteile und zwei, drei Sätze dazu sage.
Ja.
Erste Gruppe, Sie haben einen Kommentar mit berechtigter Kritik. Ja? Das heißt, das ist eine super Chance, weil da können Sie lernen. Ja, Sie haben einen Lerneffekt. Da gibt Ihnen ein Kunde ein Feedback, hey, hier beim Service, beim Produkt, irgendwas ist da nicht rund. Ja, da müsste was getan werden. Das heißt, da können Sie daraus reagieren, da können Sie Ihre Dinge weiterentwickeln und haben im Prinzip dann eine große Chance, weil es, ja, ist das mal ein Hinweis für eine wunderbare Weiterentwicklung ist. Und wichtig an der Stelle eben einfach auch, dass dem Kunden im Prinzip, ja, ist das mal so zu kommunizieren, dass man da dankbar für ist, dass man sein Problem schnell löst. Und das sind ganz viele Faktoren, die, ja, ist das mal dann auch in der Außenwirkung positiv sind. Weil am Ende des Tages, und das bringt mich schon fast zum zweiten Punkt, ist es ja so, es geht gerade bei diesen Kommentaren, die vielleicht auf Google, Social Media Kanälen kommen, geht es ja nie nur darum, diese einzelnen Personen zu antworten, sondern es ist ja immer die Welt der Nutzer, die mitliest. Ja? Und ein Kommentar, den ich dann ja wieder nochmal beantworte, das ist vielleicht eine Sache, die auch in 2, 3, 4 Jahren ein Interessent bei seiner Online-Recherche findet und da drauf. Das ist auch von Dauer. Deswegen sollten wir da ganz viel drüber nachdenken im positiven Sinne, bevor wir einfach mal sowas antworten. Der zweite Block, das ist jetzt die unberechtigte Kritik, vielleicht sogar verbunden mit, ich sage jetzt mal, einem verbalen Angriff, der unter der Gürtellinie ist. Ja? So, auch das ist für mich eine große Chance, denn da geht es vielleicht eben auch nicht unbedingt um die Antwort an den Einzelnen, sondern an die ganze, ich sage mal, Online-Gemeinde, die das lesen könnte. Ich habe da die Chance, wirklich souverän und mit Größe zu antworten. Ja? Also ich habe die Möglichkeit, die Haltung des Unternehmens deutlich zu machen.
Ja,
und wenn
verstehe.
Ich die unberechtigte Kritik auch sachlich beantworte und nicht einfach nur draufhaue, dann erzeuge ich bei den anderen, Nutzern, wirklich einen positiven Eindruck zu meinem Unternehmen. Und was, wenn es natürlich so ist, das erlebe ich leider so in den letzten 2 Jahren, ich glaube vielleicht auch ein bisschen getriggert durch den Druck, der durch die Corona-Krise entstanden ist bei den Menschen, erlebe ich schon, dass häufig oder häufiger wirklich unter der Gürtellinie richtig angegriffen wird.
Ja, total, ja.
Das muss ich mir natürlich nicht immer alles gefallen lassen, aber ich sollte maximal mich sachlich abgrenzen. Also vom Thema her, dass man schreibt, Mensch, so wie wir helfen dir gerne, wenn du ein Thema mit unseren Produkten hast. Mhm. Aber der Ton, in dem du jetzt hier fragst oder Kritik übst, ist da nicht geeignet. Wenn du bereit bist, in einem vernünftigen, sachlichen Ton mit uns zu kommunizieren, dann unterstützen wir dich gerne. Ja? Also das ist eher so ein Tenor von einer Abgrenzung. Aber eben auch da immer sachlich, nie zurückhauen sozusagen oder draufhauen, sondern immer maximal sachlich abgrenzend. Denn ja, das Stichwort bei mir ist immer, die Welt liest mit.
Ja, absolut. Und das Internet vergisst nie. Also da tauchen, ich habe es selbst schon mal erlebt, so viele Sachen nochmal auf, jetzt nicht von Personen oder so, sondern von Bewertungen rein, die schon wirklich alt sind, aber sind so oft irgendwie angeschaut worden oder geliked worden oder selbst kommentiert worden oder wie auch immer, dass sie halt immer noch präsent sind. Und das ist mir auch schon selbst bei vielen Produkten aufgefallen, mit denen ich, egal ob zufrieden oder nicht zufrieden war, aber ich bin auch ein Freund von Bewertungen, weil ich mir mal denke, davon leben ja auch Unternehmen, so kann ich auch am besten unterstützen, gerade was auch so den regionalen Handel betrifft, aber ja, da gibt es, also es bleibt im Gedächtnis, ja, und wie Sie schon sagen, die Welt liest mit, so kann man es auch ganz gut formulieren und da tummeln sich ja doch schon einige Personen auf den meisten Kanälen.
Das ist so, ja.
Ja, Herr Diekmann, Mensch, ein sehr schönes Rundumpaket hier an Fragen und Antworten, für die wir uns heute Zeit genommen haben, beziehungsweise natürlich in erster Linie immer Sie als Gast. Vielen herzlichen Dank dafür. Ich fand es war super spannend, mit Ihnen zu sprechen über viele verschiedene Themen, die man vielleicht in erster Linie gar nicht mal so jetzt unter unserem Motto Mut zu machen oder Startup Spirit gepackt hätte. Aber Kommunikation nach außen ist ein wichtiges Thema, denn ansonsten wird es schwierig, über die Produkte sprechen zu können. Und daher nochmal zum Abschluss, Herr Diekmann, an Sie. Haben Sie 3 gute Tipps für eine erfolgreiche Kommunikation nach außen, wenn ich jetzt als Gründerin durchstarten möchte?
Ja, also Tipp Nummer 1, Kreativität schlägt Budget. 2 Beispiele dazu. Sie werden im digitalen Raum Social Media wahrscheinlich viel mehr Erfolg haben mit einer guten viralen Kampagne, die relativ wenig Budget braucht, als mit einer Anzeigenkampagne, die vielleicht im Vergleich viel Budget braucht. Mhm. Aus dem Printbereich mal so eins meiner Beispiele, die ich so klassischerweise nehme. Ich habe früher, als ich sehr viel Kaltakquise gemacht habe, in einer Phase so auf Messen und so weiter, da habe ich keine teure Imagebroschüre gehabt, sondern ich hatte nur eine Visitenkarte. Und auf der Visitenkarte stand nur meine E-Mail-Adresse und ganz fein das Logo, ein bisschen feine Gestaltung. E-Mail-Adresse bestehend aus Vorname, Nachname, auch noch farblich ein bisschen abgesetzt und dann eben die Domain. Das heißt, alle Informationen, mein vollständiger Name, Kontaktmöglichkeit über die Domain war vorhanden. Wozu führte das? Dass die Menschen, ist nicht wahr, ne? So, also die waren erstmal aufmerksam, so, weil es eine ungewöhnliche Visitenkarte war. Und sie guckten alle irgendwie auf der Website, wo ich sie genau dann, ja, Stichwort Customer Journey, da hatte, wo ich sie haben wollte.
Ja. Also,
Kreativität schlägt Budget. Tipp Nummer 2, bringen Sie Ihre Persönlichkeit in die Kommunikation mit ein. Also gerade als Gründerin oder Gründer, Sie haben eine besondere Begeisterung für Ihre Produkte, für Ihre Leistungen, haben sich was vorgenommen und diese ganze Energie, ja, die können Sie mit Ihrer Persönlichkeit gut in die Kommunikation integrieren, weil das bringt Nähe, das bringt Vertrauen und Sie haben da auch eine unheimliche Dynamik, wahrscheinlich einfach aufgrund dieses Spaß, den Sie an Ihren Dingen haben, die Sie tun, die Sie übertragen können, eben in Ihre Kommunikation. Das ist Persönlichkeit einzubringen, ist da sicherlich sehr, ein sehr, sehr guter Weg. Tipp Nummer 3, starten Sie Kooperationen. Also gerade mit Blick auf Social Media, es gibt, glaube ich, ich sage mal, kaum eine Zielgruppe, die man nicht über einen, wie auch immer gearteten Social Media Kanal heutzutage erreichen kann. Also das ist in der Regel schon immer ein Tool, was wir auf jeden Fall nutzen bei den Unternehmen. Und das Thema, was ich am Anfang habe, ist natürlich, ich habe keine Reichweite. Ja, wie kriege ich erstmal Reichweite? So, und wenn ich, sagen wir mal, Geschäftspartner habe oder Lieferanten, die schon auf Social Media Kanälen, die für mich interessant sind, unterwegs sind, ja, dann kann ich mit denen gemeinsame Dinge machen, gemeinsame Posts, die posten, die ich poste, aber immer auch Themen, die natürlich auf meine Positionierung einzahlen. Der Vorteil ist dann, dass ich bei denen einfach in der Timeline auftauche und im Prinzip dadurch meine Reichweite erhöhe. So, und das, also solche Kooperationen sind in der Regel eben auch, wie heißt das mal, schlank vom Budget, nämlich gar keins, so eine Hand wäscht die andere und bringen einfach viel Reichweite. Das sind so die drei Dinge, Kreativität schlägt Budget, Persönlichkeit einbringen, Kooperationen starten.
Großartig. Die nehmen wir mit und ich hoffe auch die Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich vielleicht hier und da mal überlegen, auch mal mit einer Idee durchzustarten und selbst ein bisschen Startup-Spirit spüren zu möchten oder versprühen zu möchten. Ja, vielen lieben Dank, Herr Diekmann, an dieser Stelle auch nochmal jetzt für den Abschluss Ihre drei Tipps für eine erfolgreiche Kommunikation nach außen. Vielen Dank für das Gespräch und ich freue mich auf die nächsten Treffen mit Ihnen. Bis bald!
Ja, Frau Fitzner, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Allen Gründerinnen und Gründern, die zuhören, wünsche ich toi, 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 alles Gute, machen Sie was draus. Herzlichen Dank.
Ja, das war Lisas Themenwelt für heute. Ein Gespräch mit Peter Diekmann, Kommunikationsexperte. Lisa, vielen Dank für dieses Gespräch. In der kommenden Woche geht es ja weiter mit deiner Serie und dann sprichst du mit Marina Billinger.
Genau, Marina Billinger ist Gründerin von Leroma. Was dahinter steckt und wieso B2B-Partner davon, ich sage jetzt mal mindestens einmal gehört haben sollten, erfahren wir dann aber auch in der nächsten Woche. So viel will ich noch gar nicht verraten.
Genau, am 8. April, kurz vor unserer kleinen Osterpause, gibt es dann das Finale.
Ja, und darauf freue ich mich. Das darf ich nämlich schon verraten. Mit Theresa Winkels, Leiterin der Wirtschaftsförderung, und Christian Schachmann, Senior Project Manager Startup Unit, schließen wir dann wirklich eine sehr spannende und für mich auch ganz tolle Themenreihe ab.
Ja, das finde ich auch. Die war wirklich sehr, sehr spannend. Ich habe auch viel, viel neue Dinge erfahren. Und wer die ersten Folgen verpasst hat, der kann natürlich wie immer auf seinem Lieblingspodcatcher oder auch bei uns auf der Webseite unternehmerschaft.de alle Folgen in Ruhe nochmal nachhören.
Genau. Es ging ja beispielsweise in den letzten Folgen einmal um Finanzen. Da hatten wir Finanzexperte Andreas Dehlzeit zu Gast. Also wir haben über Geld gesprochen, über Kredite, über Startkapital, aber auch um Fallstricke ein bisschen herum natürlich gesprochen. Und in der zweiten Folge ging es dann beispielsweise auch um das Thema Rocket One. Also welches Praxisbeispiel dahinter steckt in dem Bereich Bildung. Ja, und ich finde, so kann es ja eigentlich weitergehen. Aber hören Sie da gerne noch mal rein. Und für heute kommen wir eigentlich damit auch schon zum Ende. Ja, das war die Düsseldorfer Wirtschaft für KW12. Alle Informationen, die wir Ihnen heute wieder mitgegeben haben, finden Sie natürlich auch wieder auf unserer Homepage, gerade schon mal erwähnt, unter www.unternehmerschaft.de. Und wir freuen uns natürlich auf die nächste Woche mit Ihnen. Starten Sie jetzt gut ins Wochenende. Genießen Sie auch diese sonnige Zeit. Sie hören die Vögel hier im Hintergrund zwitschern. Wir hoffen, dass die uns natürlich alle am Wochenende auch ein bisschen begleiten werden. Und damit sagen wir dann auch bis zum nächsten Mal. Und wir sind wie immer Christoph Sochert und Lisa-Marie Fitzner, Ihr Moderatorenteam.
Das war die Düsseldorfer Wirtschaft. Der Wirtschaftspodcast aus Ihrer Region. Eine Produktion gemeinsam mit Frank Wiedemeyer. Und verpassen Sie auch nicht unser Radiomagazin. Jeden Mittwoch ab 19:04 Uhr auf Antenne Düsseldorf.